Saallicht aus, Vorhang auf. Herzlich willkommen zu Projektohr, dem Filmpodcast mit Thomas und Dominik. Neben mir sitzt Thomas, wie geht's dir?
Ich sitze hier gegenüber von Dominik und bin hungrig tatsächlich, weil sich 50 Leute gleichzeitig bei der Bäckerei angestellt haben und die Arbeitskraft leider nicht ausgereicht hat, um alle 50 innerhalb von 5 Minuten zu befriedigen, die ich nur noch hatte, um Dominik nicht alleine hier sitzen zu lassen.
Ist das so ein bisschen wie bei uns damals, als Perfect Days und Poor Things gleichzeitig liefen und wir zu zweit am Einlass stehen und ja, Poor Things dann so die letzten Leute reingehen, bevor der Abspann beginnt ungefähr?
Ja, genau, ungefähr so, ja.
Ja, ja, Thomas ist hungrig, aber er gibt sich trotzdem Mühe jetzt durchzuhalten. In dieser ersten Folge oder fast Folge 0 sozusagen von diesem neuen Podcast. Warum machen wir das eigentlich, Thomas?
Wir arbeiten beide im Kino in Schönfreiburg.
Das reicht doch schon aus.
Ich denke mal, viele wissen dann schon, dass man da die ein oder andere Information teilen kann, die, sagen wir mal, der Otto-Normalverbraucher nicht hat.
Ja, das stimmt. Das heißt, wir reden hier über die kleinen, wunderschönen Perlen des Independent-Kinos und vielleicht manchmal auch des größeren Kinos. Aber wir haben auch gesagt, wir werden niemals offiziell verraten, in welchem Kino wir arbeiten, aber es dürfte den Freiburger Kinofans jetzt nicht so schwer fallen, das irgendwann zu merken. Sagen wir mal so, wir arbeiten jetzt nicht in der größten Kinokette Deutschlands, ja, sondern vielleicht in einem etwas ausgewählteren. Und wir sprechen hier über Filme, die wir gesehen haben oder Filme, die wir sehen wollen und über Popcorn fegen und Karten abreißen und Projektor bedienen, sowie natürlich die ein oder andere kleine Anekdote aus dem Kinoalltag oder genau, aus den Filmnews. Thomas, was ist eigentlich der letzte Film, den du gesehen hast?
Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist eine gute Frage, ist Dahomey.
Ach was.
Komisch, da saß ich irgendwie neben jemandem, den ich kenne, glaube ich.
Ja, stimmt, da saßen wir doch, glaube ich, sogar zusammen drin.
Relativ nah aneinander, ja.
Du hast also die letzten 3 Tage keinen Film geguckt, ist das dein Ernst?
Genau, ja.
Das ist ja der Wahnsinn.
So ist es leider.
Ich habe gestern Abend Der Marsianer geguckt. Habe ich die ganze Zeit. Kennst du das Phänomen? Ich habe da mit meinem Mitbewohner drüber geredet. Du machst dir so einen chilligen Filmabend und bist halt auf irgendeinem Streaming-Dienst deines Vertrauens.
Ja, natürlich auf legalen Weisen.
Weise. Und du bist, shame on you, mal nicht im Kino, sondern eben zu Hause. Und dann läuft es doch immer so, du gehst diese Datenbank durch an Filmen, diese Mediathek, und dann machst du dir im Kopf eigentlich so eine Top 3, ne? Weil das die Auswahl überschlägt dich und dann sagst du, okay, ich beschränke es mal auf 3 und am Ende entscheidest du. Und das Problem ist, dass du nimmst immer ein paar Filme damit rein und letztendlich kann es ja passieren, dass ein und derselbe Film 10-mal nacheinander als Platz 2 rausfliegt. Weißt du, was ich meine?
Ja, so, das dass man so, den einfach nie sieht sozusagen.
Genau, es gibt so Filme, da denkst du immer, yo, interessant, habe ich Gutes drüber gehört, der funktioniert, den nehme ich mal mit auf und am Ende wird es doch Grand Budapest Hotel zum 10. Mal und du guckst ihn halt nicht.
Ja, aber ich glaube auch nur so kommen dann diese Filme raus, die man irgendwie zum 20. Mal sieht, weil halt die sich immer weiter rauskristallisieren. Aber es gab ja mal so eine App, die so ähnlich wie so eine Dating-App funktioniert, bei dem 2 oder mehr Leute sozusagen die gleiche Liste swipen, ob sehen oder nicht, und dann swipet man immer wieder die Liste, die dann rauskommt sozusagen.
Ja.
Und irgendwann bleibt halt ein Film übrig und alle haben keinen Bock darauf. Weil es ist voll oft so, dass man sich dann irgendwie zwar einigt, aber irgendwie gibt es immer 2, die da gar keinen Bock drauf haben.
Ja.
Zum 10. Mal The Dark Knight zu schauen zum Beispiel.
Ja, so könnte das funktionieren. Auf jeden Fall, Der Marsianer ist genau das bei mir. Weißt du schon so, wann kam der raus? 2015,
denke ich.
15. Und keine Ahnung, ist jetzt schon seit langer Zeit auf Streamingdiensten. Und dann nehme ich den immer mit auf in meinen engeren Kreis und am Ende wird das halt nicht.
Aber du hast ihn davor schon gesehen?
Nee.
Aber das war dein erstes Mal?
Genau, das ist ja der Punkt. Ja. Ich habe den gestern Abend zum ersten Mal gesehen.
Ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, im Kino gesehen und danach nie wieder.
Wow. Wie fandest du ihn?
Ich fand ihn eigentlich gut, aber es ist halt auch nochmal jetzt 9 Jahre her. Und da war ich definitiv, glaube ich, ein anderer Mensch. Also so in der Jugend so einen Film zu sehen, da war ich baff. Ich glaube, wenn ich ihn heute sehen würde, wäre es was anderes.
Vielleicht sollten wir dem Publikum einmal sagen, wie alt wir sind. Thomas ist knackige
26.
Ich bin 27. Das heißt, für den Marsianer warst du dann doch?
War ich dann doch gute 16.
Gute 16, ja, das ist vielleicht nicht das Alter. Wobei, ich habe mir dann gestern, ich habe natürlich auch eine unglaublich diepe Letterboxd-Kritik geschrieben, in der ich dann erklärt habe, dass der Film an sich schon ein Brett ist. Also so rein visuell und
ja, visuell ist der großartig.
Visuell komplettes Brett, alles geil, Soundtrack, diese Bildgewalt. Und der Film trifft halt aber einfach eine simple Entscheidung, nämlich, dass er diesen Film ja sehr unterhaltsam erzählen will und auch sehr überraschend humorvoll. Ich weiß nicht, ob du dich noch so dran erinnerst, aber da wird schon auch viel Quatsch dann gemacht in dieser Tragödie. Also es ist ja erstmal total traurig, dass er da alleine auf dem Mars zurückbleibt. Ja. Und dann kommt aber auch ganz viel so Galgenhumor. Also Matt Damons Charakter ist dann so total witzig drauf und macht sich immer irgendwie selber drüber lustig, dass er jetzt da alleine ist.
Es ist die Frage, ob der tatsächlich so geschrieben wurde, dass es so eine Erklärung gibt. Okay, er ist alleine, er dreht halt irgendwie ein bisschen durch. Für mich vermischt aber auch jedes Mal in meinem Kopf Matt Damons Rolle in Marsianer mit Interstellar vom Jahr davor.
Tatsächlich.
Wo er einfach auch alleine auf diesem Planeten ist. Weil er ist ja auch alleine.
Ja.
Sie kommen ja an und dann ist er da. Und ich denke jedes Mal irgendwie, ich glaube, ich muss Marsianer mal wieder sehen, damit ich diese Erinnerung von mir einfach differenzieren kann, weil ich habe das nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wer von beiden in welchem Anzug läuft.
Matt Damon ist auf jeden Fall alleine. Er ist in einem der beiden Filme ist er der Bad Guy, in einem ist er der Good Guy.
Ja, das kann man sagen.
So kann man es sagen. Auf jeden Fall, um das jetzt hier kurz abzuschließen, weil wir wollen auch nicht zu lange über den Marsianer reden. Genau, hat mir gefehlt, dass dann so die Deepness völlig ausbleibt. Also es wird lustig und natürlich unterhaltsam, spannend, weil es halt total abgeht. Wie kriegen die den jetzt wieder zurück?
Ja.
Und es ist auch echt toll erzählt mit vielen Twists. Aber am Ende des Tages denkt man sich schon so, boah, so auf die Mental Health von ihm sind sie jetzt wirklich so gar nicht eingegangen. Und irgendwie überlebt er diese 1,5 Jahre dann schon, ja, so recht easy, habe ich das Gefühl, und macht am Ende immer noch Witze. Und ich denke mir so, naja, man hätte den Film ja auch anders erzählen können und ein bisschen mehr darauf eingehen, also ein bisschen mehr Castaway-mäßig.
Ja,
da ist jemand 1,5 Jahre allein und dreht halt auch ein bisschen
noch eine durch. Sache, ich denke aber trotzdem, dass es super ist, dass Ridley Scott so einen Film macht, weil ich bin immer der Typ, der sagt, Ridley Scott ist mittlerweile so alt, er könnte jetzt einfach mehr solche Filme machen, so fantastische Sci-Fi-Sachen, weil er das kann. Blade Runner war perfekt damals. Ja. Aber nee, er entscheidet sich lieber noch ein Biopic zu drehen und die Fortsetzung zu seinem riesigen Gladiator zu drehen. Finde ich irgendwie immer komisch, wenn man sich dann vermeintlich einfach macht. Darüber will ich jetzt nicht urteilen. Aber ich fände es halt cool, wenn er nochmal sowas macht. Also wenn er nochmal komplett aufzieht und eine neue Story schreibt mit was Fantastischem. Weil ich finde, da ist er fast am besten.
Ja.
Also Napoleon und House of Gucci waren jetzt eher...
Jo.
Geht so, aber... deswegen, also fände ich cool, wenn er nochmal sich trauen würde, sowas zu machen.
Absolut. Okay, weg von Ridley Scott und hin zu unserem eigentlichen Business, nämlich Kino von heute und Artsy-Kino von heute. Thomas, willst du mal erzählen, wie deine Experience bei Dahomey war?
Dahomey. Ich habe das allererste Mal Dahomey schon auf der Berlinale dieses Jahr gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Also bei der Berlinale ist es ein bisschen kompliziert, Tickets für das zu bekommen, was du willst. Deswegen bist du oft daran limitiert, was halt verfügbar ist. Ich wusste, dass Dahomey im offiziellen Wettbewerb läuft und habe mir gedacht, okay, ich werde den auf jeden Fall mal angucken. Und dann saß ich irgendwie so um 8 Uhr morgens im Berlinale-Palast mit 400 anderen Presseleuten, die sehr laut Croissant essen immer. also das ist wirklich verrückt. Und habe mir den da angeguckt. Und also der Film handelt von 26 beninischen Kunstwerken, die zurück in ihr Heimatland Benin kommen sollen, aus Frankreich, die dort während dem Kolonialismus geklaut wurden. Und damals hieß das Königreich eben noch Dahomey, deswegen auch der Titel. Und dann geht es eben darum, wie die Gesellschaft des heutigen Benins, die halt eben, keine Ahnung, wie viele 100 Jahre ohne diese Kunstwerke eine Kultur aufgebaut hat, damit umgehen, dass die Kunstwerke jetzt zurückkommen sozusagen, und dann werfen sich halt viele Fragen auf, und das wird hauptsächlich in einer relativ großen Diskussion von vermeintlich Studierenden, also auf jeden Fall jüngeren Personen, behandelt, die dann in einer großen Diskussionsrunde darüber diskutieren, ob es jetzt was Gutes ist, dass sie wieder da sind, oder dass halt es was Schlechtes ist, dass nur 26 der Kunstwerke zurückkommen, und wie Afrika vielleicht wieder einen Platz, also komplett Afrika einen kompletten Platz am reich gedeckten Tisch des Westens zurückerhalten kann oder überhaupt erhalten kann und ob das vielleicht damit einen Anfang hat. Ja.
Hm. Und was war dein großes Fazit zum Film, wenn du ihn sogar auf der Berlinale und dann jetzt nochmal im Rewatch?
Also ich habe ihn eigentlich hauptsächlich im Rewatch nochmal wegen dir gesehen, weil du ihn unbedingt sehen wolltest, und ich habe gedacht, da komme ich nochmal mit, weil ich wollte mir nochmal ein zweites Bild machen. Und ich hatte tatsächlich vergessen, der Film ist 68 Minuten lang, was dir auf der Berlinale ziemlich entgegenkommt, weil du hast halt dann um 8 Uhr eine Stunde Film ohne Trailer und alles, das gibt es ja nicht. Schaust den Film und dann hast du halt genug Zeit, um noch andere Sachen zu gucken, und du bist mal froh, wenn der Film nicht Sterben von Lars Eidinger ist, der dir 3 Stunden direkt wegknallt, aus seiner Lebenszeit sozusagen. Aber mir ist aufgefallen, dass es ein bisschen doch sehr kurz ist. Und es ist dafür, dass es 68 Minuten ist, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber es ist ultra langsam erzählt. Also da sind Einstellungen dabei, du hast ein paar Sachen genannt, die kannst du gleich gerne nochmal erwähnen. Da sind Einstellungen dabei, die braucht dieser Film nicht, finde ich. Und das macht es extrem langwierig.
Absolut. Ich habe das so an ein paar Szenen festgemacht. Der Film zeigt immer wieder, und ich finde es eigentlich typisch für so einen Dokumentarfilm, dass man immer mal wieder will, man so ein bisschen Atmosphäre einfangen. Und zwischen den sehr diskussionslastigen Szenen werden dann einfach so, ja, so Stillleben eingebaut von, dann wird da halt mal kurz auf eine Baustelle gefilmt oder durch die Glasscheibe nochmal irgendwie auf die jetzt gerade auszupackenden Kunstwerke, die zurückkommen.
Oder halt der Kronleuchter, den du auch erwähnt hast.
Genau, ja. Und eben, das, also manche Shots sind so logisch, dass man denkt, ah ja, ist jetzt ja auch irgendwie interessant, nochmal eine andere Perspektive auf, wie der Typ gerade eben das Kunstwerk auspackt, was ja voll der große Moment ist in so einem kleinen Setting. Aber dann eben, dann kommt mal so ein Shot auf den Kronleuchter oder ein Shot einfach nur auf den Baum vor dem Museum und man denkt kurz, yo, also was, also es hat für mich einfach dann nicht funktioniert, dass mich das jetzt so krass in den Vibe des Films zieht. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich wusste auch schon, wie der Film vermarktet war, dass eben diese studentischen Diskussionen kommen und die fand ich interessant,
ja,
weil die schon im Trailer rauskamen, dass es da halt zur Sache geht und dass es kontrovers wird. Und wenn man ehrlich ist, fängt der Film halt 25 Minuten an, sehr langsam das einzuleiten, dass die Kunstwerke jetzt rübergeschafft werden und dass die dann da ankommen und dann ist da der Typ mit seinem Klemmbrett und zählt nochmal alles nach und ja, kann man machen. Dann fangen endlich diese Diskussionen an, auf die man ja so Bock hat und irgendwie geht es dann aber auch nur 10 Minuten und dann kommen wieder das, was ich gerade beschrieben habe, diese Stillleben-Shots. Ja,
vielleicht wichtig zu sagen ist auch noch, dass eine besondere Sache der Kunst von der Doku, was eher rausgeht, ist ja der fantastische Teil.
Stimmt.
Dass man am Anfang vor allem sieht, wie die Kunstwerke in Frankreich eingepackt werden oder halt begutachtet werden auf Schäden und so weiter. Und dann wird sozusagen in die Perspektive der Kunstwerke gewechselt, die dann auf einer indigenen Sprache aus Benin anfangen zu erzählen oder zumindest ein Kunstwerk, das sich dann auch benennt und sagt, ich bin die Nummer 24. Es war 24, ne? Ja. Oder 26?
26,
also auch das letzte der 26 Kunstwerke tatsächlich. Wahrscheinlich wurden die durchnummeriert damals. Wurde einfach 26 genannt und nicht bei seinem richtigen Namen, sagt er. Und erzählt dann halt ein bisschen, dass es immer diese Wände die ganze Zeit sieht und dass es diese ewige Nacht gibt, weil das wahrscheinlich lange nicht ausgestellt war, sondern durchgehend in der Kiste, also dieser Dunkelheit. Und es nichts mit der ursprünglichen Intention, warum diese Figur gebaut oder hergestellt wurde von den Menschen damals zu tun hat. Das finde ich mega interessant, aber man muss es auch irgendwie differenzieren von dem, was drumherum dann passiert. Also wenn es mehr diese Sachen einnehmen würde, das und also die Sicht der Kunstwerke einzunehmen und dann auch die Sicht der Studierenden einzunehmen, das fände ich gut. Aber
ja, ich fand diesen Kunstgriff auch clever und das also war schön anzusehen. Und auch sehr krass mit dem Sounddesign. Also es hat auch einfach Bock gemacht, sich das anzuhören. Und auch war auch so eine sehr lyrische Erzählung. Also eben da wechselt der Dokumentarfilm dann von so einer rein beobachtenden Haltung wirklich in so eine sehr fantasievolle rein. Fand ich auch cool. Am Ende des Tages waren wir, glaube ich, beide so ein bisschen so, dass das jetzt eben der goldene Bär ist, also der große Preis der Berlinale, wirkt dann schon sehr politisch, was ich ja auch voll verstehen kann.
Ja,
und was
aber da so werden sie ja auch, also so betiteln sie sich auch selbst. Die Berlinale ist das eine große Festival, was halt die Politik nicht außen vor lässt.
Ja.
Es hat gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Dieses Jahr gab es ja auch eine riesige Diskussion. Aber ich finde jetzt den Film, also die anderen Filme, die im großen Wettbewerb liefen, die hätten schon auch dann eine Chance gehabt. Und ich finde halt gerade, dass bei Dahomey diese Fragen, die aufgeworfen werden von den Studierenden, die sind ja super interessant.
Voll.
Also wie viel Kultur aus Benin steckt in den Leuten, durchs Schulsystem, durch die Bildung, durch alles, oder wie viel davon ist eigentlich von den Franzosen übernommen? Und da geht es halt auch um die eigene Identität des Volkes, keine eigene Sprache. Sie können sich nicht in ihrer eigenen Sprache ausdrücken, vor allem sagt die eine ja, dass sie gerne Sachen sagen würde, die sie aber nur auf Französisch sagen kann, weil sie es einfach nicht gelernt hat. Aber halt auch, was es bringt, wenn die Kunstwerke jetzt zurückkommen, weil die meisten gar nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Also das ist ja das Ding. Die sagen halt, okay, unsere Kultur sind die Städte, die wir gebaut haben und die Tänze und wie sie miteinander sprechen und alles, die Musik ist mega stark und die können mit den Kunstwerken teilweise gar nichts anfangen. Aber das heißt ja nicht, dass es weniger wichtig ist, dass sie zurückkehren. Und oft wird dann auch die Frage aufgeworfen, ob sich Frankreich und vor allem besonders Präsident Macron wird da genannt, einfach nur ein besseres Bild bei der afrikanischen Bevölkerung einheimsen will, indem er diese Kunstwerke zurückgibt, aber halt auch nur 26. Und das ist halt schon krass, finde ich.
Ja, absolut. Also es wird Frankreich vorgeworfen, dass es ja nur so eine kleine symbolpolitische Aktion ist, um sich selber jetzt irgendwie als Helden zu inszenieren. Also ja, alles in allem würde ich sagen, wir haben jetzt ja auch so ein bisschen kritisiert, dass er irgendwie dass manche Sachen für uns so ein bisschen inkonsequent waren, filmisch. Aber am Ende des Tages muss man trotzdem sagen, wahnsinnig interessanter Dokumentarfilm, wirft unglaublich wichtige Fragen auf. Und ich fand es trotzdem absolut sehenswert.
Ja, sehenswert ist also definitiv. Er muss, und vor allem er entwickelt auch so eine neue Art vom Dokumentarfilm. Also ich finde, man hat schon ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt einen normalen Dokumentarfilm, oder andere vergleichbare Dokumentare sieht, ist er schon anders. Ich glaube, das hast du auch geschrieben, dass er sehr innovativ ist, vor allem.
Ja. Genau, und da nehme ich doch direkt dieses Stichwort mit, apropos etwas anders als die anderen und innovativ. Ich habe mir vergangene Woche In Liebe, eure Hilde angeguckt. Und das war so ein Film, wo ich schon bei der Arbeit im Kino so einen Eindruck gekriegt habe, weil ich habe in der ersten Woche, als der gestartet ist, war ich sehr viel an der Kasse bei uns im Kino. Und dann siehst du ja, wie die alle aus dem Film rauskommen. Ja. Also die kommen alle oben aus dem Kino raus und die Leute... Boah, also die hatten wirklich in ihren Gesichtern die Trauer geschrieben.
Ja, oft auch Tränen in den Augen.
Tränen in den Augen oder ich habe ganz viele Leute gesehen, die so aus dem Kino kommen und so laut durchatmen. So die Luft aus den Backen pusten. Und ich weiß noch, an einem Tag kam ich nur so rein, Schichtbeginn für mich war erst irgendwie 17 Uhr irgendwas. Und dann kamen die da gerade raus, weil es in der Nachmittagsvorstellung war. Ja. Und ich sehe halt als allererstes, wie ich ins Kino komme, diese Leute da rauskommen und denke mir so, welcher Film ist denn das, was ist denn da los? Und dann habe ich gleich geguckt und war so, oh, ach so.
Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie was ist, was man macht, man merkt es gerade bei Leuten, die aus dem Kino kommen, gibt es viele, die sozusagen uns als Mitarbeitern klar machen wollen, wie der Film war.
Absolut. Weißt du,
was ich meine? Also mit so einer Aktion, manche kommen auch raus und sind so mega happy oder kommen auch extra nochmal an die Kasse oder zu einem hin und sagen, ey, das war ein super Film und den müssen sie sehen oder so. Oder haben sie den schon gesehen? Versuchen sich dann auch die Meinung einzuholen. Ja. Und das letzte Mal, wo das bei mir so war, und ich habe das Gefühl, das ist schon eher bei Kriegsfilmen, war bei Im Westen nichts Neues, wo du abends um 20 Uhr die Leute reingelassen hast, die mit relativ guter Laune da reingegangen sind und die kamen raus, als hätten sie den Tod gesehen, was man bei dem Film definitiv sagen kann. Und da sieht man mal, was für eine Macht das hatte. Also was eine Power einfach dahinter steckt.
Ja. Und ja, ich habe es auch so wahrgenommen, dass die erstaunlich oft dann die Meinung von uns haben wollen, was ja irgendwie auch so diesen Kreis schließt zu dieser Podcast-Idee, dass viele Leute, die ins Kino kommen, uns dann schon so ein bisschen wahrnehmen als, haben sie den auch schon gesehen und hier als Mitarbeiter müssen sie das ja kennen. Und ich fühle mich, ich weiß gar nicht, ob es dir auch so geht, ich fühle mich ja auch oft wirklich ein bisschen schlecht, wenn ich einen Film, der gerade viel Aufmerksamkeit erregt, noch nicht gesehen habe.
Ja.
So, ich sitze da irgendwie an der Kasse, dann kommt jemand und will offensichtlich auch so ein bisschen...
aufgefangen werden. Ja.
Und ich bin dann so, weiß nicht, habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube aber, er ist gut.
Ja, aber umgekehrt ist es dann krass, finde ich. Also wenn du einen Film gesehen hast und du auf die Leute eingehst, ist super.
Ja,
also
mega.
Die hüllen sich dann so richtig in deine Arme so ein bisschen, dass die da so aufgefangen werden wollen.
Ja, ich hab neulich zwei Leute an der Kasse gehabt, die haben überlegt, in die Fotografin zu gehen.
Ja.
Ich hatte ihn schon gesehen. Und dann sie meinte dann zu ihm, wollen wir vielleicht in die Fotografin gehen? Und dann sagt er, das hier mit Kate Winslet, ne? Die mag er ja gar nicht. Und dann habe ich tatsächlich zu ihm provokant gesagt, spielt die ihn zu gut? Ja, weil ich so war, was redest du denn? Das ist unglaublich, was die da spielt. Du musst da rein. Ja. Und dann war ich zum ersten Mal so, da habe ich danach gemerkt, jetzt war ich aber ein bisschen frech. Eingesehen habe, dass der Typ gerade gesagt hat, dass er diesen Film nicht sehen will, weil Kate Winslet mitspielt. Und ich denke mir so, Alter, die spielt sich da einen ab.
Ja, die Titanic-Vorurteile der Männer, glaube ich, habe ich das Gefühl, spielen da eine Rolle.
Wie dem auch sei, ab jetzt zu In Liebe, eure Hilde.
Von Andreas Dresen.
Ich habe den mir angeguckt und was die Trauer am Ende angeht, hat er genau das gehalten, was ich erwartet habe. Es ist ein riesengroßes Uff am Ende. Und was ich aber so spannend fand, und ich versuche das jetzt auch so ein bisschen clever einzubetten, ich will gar nicht so viel erklären, worum es geht, weil ich damit schon so ein bisschen Spoiler, was ich ja den Leuten, die das jetzt hören, nicht spoilern will. Und zwar will ich nur sagen, es ist ein Film über die Zeit des Nationalsozialismus und über gewisse Opfer des Nationalsozialismus, der sehr anders an die Sache rangeht, wie die bisherigen, die man vielleicht schon kennt. Ich meine, das ist in Deutschland ja wirklich im deutschen Film schon ja ein eigenes Genre, was wir alle paar Jahre hast du eigentlich einen Film, der irgendwie sich mit Nationalsozialismus beschäftigt, was auch super wichtig ist. Und dieser Film macht es einfach anders als die anderen, weil ich habe das Gefühl, der typische deutsche Film über die NS-Zeit ist halt
grau.
Grau, genau, graue Farben, ganz kalt. Es wird natürlich irgendeine Geschichte über bekannte Opfer des Nationalsozialismus erzählt und meistens auch sehr, sehr groß.
Sehr groß, es ist nicht so milieumäßig. Also man hat nie, also man in jedem marschierende Soldaten.
Genau, man sieht immer marschierende Soldaten.
Immer Archivbilder von den Autos, den Paraden, den Balkonen, der Architektur und gar nicht dieses Tiefe.
Genau.
Also dieses Kleine.
Also man hat das Gefühl, und das ist ja, glaube ich, auch immer gut gemeint, man will halt wirklich so einen Rundumschlag ansetzen und sagen, so Leute, so war das damals. Und man will halt klar machen, dass es war ein wirklich allumfassender Schrecken, zu Recht. Und jetzt kommt aber dieser Film und der wechselt den Ton einfach komplett, weil es geht einfach nur um einen Charakter, in dem Fall Hilde, die sich einer Gruppe anschließt, die ja geheim gegen die Nazis vorgehen will. Und da macht der Film, das erkläre ich jetzt doch, schon den ersten Punkt, man darf hier nicht erwarten, dass man krass mit den Informationen gefüttert wird, was die denn genau gemacht haben oder was das für eine politische Gruppe war oder wer da dazugehört, wer ist der Boss, was macht sie. Das ist dem Film tatsächlich blöd gesagt alles scheißegal, sondern der Film will ganz klar herausarbeiten, dass eine Person, die einfach sehr liebevoll, authentisch, menschlich ist, diese Zeit erlebt und diesen Schrecken erlebt und wir bleiben die ganze Zeit bei ihr. Ganz viel Close-up, ganz viel Emotionen. Wenn es dann in Rückblenden in die Zeit zurückgeht, in der sie sich eben in die Gruppe eingefunden hat, geht es einfach mehr um diese Beziehungsebene.
Ja.
Also welche Freundschaften entstehen da, welche Romantik entsteht da. Der Film erzählt auch eine unglaublich authentische Liebesgeschichte. Es ist wirklich Wahnsinn. Also du bist schon mitten im Film, es ist traurig, es ist hart. Und plötzlich kommt so diese 10-minütige Rückblenden-Sequenz, wo Hilde dann eben ihren Freund Hans so richtig kennenlernt. Und es ist so unglaublich wholesome. Okay. Also es ist Wahnsinn. In diesem Film, der so hart ist, wird plötzlich eingebettet, eine der schönsten Romantiksequenzen, die ich im deutschen Film lange gesehen habe.
Vor allem halt sehr, also es hat durch den Kontrast wird es halt noch stärker, ne?
Absolut.
Also das ist halt, da wird schon mit dir gespielt.
Das ist dann auch ganz schlimm, weil du weißt die ganze Zeit, wo das hinläuft. Ist ja logisch. Und vielleicht jemand, der sich schon auskennt, hat es ja auch schon nachgelesen. Auf jeden Fall, spielt er wahnsinnig mit dieser Romantik und diesem Persönlichen. Und es springt die ganze Zeit hin und her zwischen dem, in Anführungszeichen, jetzt, wo sie verhört wird und in Gefangenschaft ist und eben diesen Rückblenden vom Sommer, als sie noch nicht gefangen genommen wurde und als sie gehofft haben, sie kommen irgendwie davon oder sie werden nicht erwischt. Und so geht es eben lange weiter. Und die Farben, haben wir kurz drüber geredet. Eigentlich NS-Zeitfilm immer super grau und alles ist ganz schwer. Da spielt der Film natürlich auch wahnsinnig krass damit, weil diese Sommersequenzen sind so schön eingefangen. So geile Kamera, tolle Bilder, tolle Shots. Und das ist ja genau das, was wir im deutschen Film so oft vermissen, um jetzt nicht in einen einstündigen Rant über den deutschen Film einzusteigen. Das wäre sehr leicht, mache ich jede Woche einmal. Jetzt nicht, aber genau, dieser Film ist da so erfrischend.
Vor allem, wurde auch im Filmgespräch haben sie gemeint, 29 Drehtage oder so.
Ja, ist krass. Was
ultra kurz ist.
Ja.
Und das Filmgespräch war mit Leila Stieler, das ist die Drehbuchautorin.
Ja.
Und sie hat auch Rabir Kurnaz gegen George W. Bush geschrieben, falls du ihn gesehen hast. Hat auch Gundermann geschrieben, der jetzt noch kommt bald. Und ich fand es verrückt, weil sie haben gesagt, dass relativ viel die Drehbuchautorin war in Kontakt mit dem Sohn von Hilde und hat relativ viel aus dem zusammengesammelten Archiv der Familie, gerade auch während Covid, rausbekommen, weil die halt Sonderzugangsrechte hatten zum Archiv und sich trotzdem die Sachen angucken durften, weil es natürlich Familienangehörige sind. Und dort, also das sind halt Informationen, die du vielleicht nicht findest, wenn du nur den Wikipedia-Eintrag über Hilde Koppi liest. Weißt du, was ich meine?
Klar, ja.
Und das ist ja eigentlich was super Schönes.
Ja, und also...
Also um es auch persönlicher zu schreiben, so wie du jetzt meinst, es ist einfach diese Nähe und auch wie liebevoll sie geschrieben wurde, kommt ja höchstwahrscheinlich aus Erzählungen.
Absolut, ja. Und genau da macht der Film für mich einfach so vieles richtig. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass jemand, der in den Film geht, weil er halt Bock hat, da über die Hintergründe zu erfahren und dass das so sehr politisch wird, der wird enttäuscht. Auf jeden Fall.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass da auch Leute rausgegangen sind, die waren so ein bisschen, ach, das war mir jetzt aber zu, weiß ich nicht.
Zu platonisch ein bisschen.
Genau.
Aber es ist ja aber dann eigentlich was Gutes, wenn du dann auf eine andere Weise überrascht wirst.
Voll. Ich fand's großartig. Ich wusste ja auch nicht, wohin das geht. Und am Ende war es einfach so eine krasse Charakterstudie. Und ich meine, Liv Lisa Fries spielt sich da wirklich ein ab. Also die komplette Bandbreite, die du zeigen kannst, wie ich ja gerade beschrieben habe. Zwischendurch kommt eine romantische Sequenz, wie die sich verlieben. Tolle intime Szenen, dann die Schüchternheit am Anfang,
ja.
Dann später in Gefangenschaft, aber auch die, weiß nicht, so eine absolute Kühlheit und auch so ein Mut und zwischendurch Todesangst, es ist wirklich alles dabei. Ich war absolut hooked, generell auch alle anderen Schauspielleistungen großartig, aber sie muss man da auf jeden Fall anführen, weil es ist halt einfach, es ist auf eine Art ja dann doch eine One-Woman-Show. Sie ist der ganz klare Hauptcharakter und sie wird die ganze Zeit ja, auf intime Weise von der Kamera eingefangen. Und das fand ich einfach absolut großartig. Und ich fand's konsequent und erfrischend, dass der Film diese Entscheidung durchzieht, nur bei ihr zu bleiben, auf das Menschliche zu gehen und wirklich auf diese emotionale Tragödie, dass neben den ganzen systemischen, schrecklichen Dingen, die passiert sind, wirklich einfach mal so ein Einzelschicksal konsequent durchzuerzählen. Und du fühlst halt so hart mit und wirklich am Ende, ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die auch drin waren, ganz oft das Phänomen, der Film ist vorbei, Abspann läuft. Abspann geht vorbei, Licht geht an und alle bleiben aber noch mal eine Minute in Stille sitzen.
Ja.
Und das ist schon krass.
Das
also
ist krass, ja.
Wir diskutieren ja sowieso gern drüber, okay, die großen Filmfans bleiben bis zum Schluss. Also man steht nicht während dem Abspann auf.
Und nicht unbedingt, weil die Post-Credit-Scene von Avengers 17 läuft, sondern aus anderen Gründen tatsächlich.
Genau, und bei dem Film war es jetzt anscheinend so, dass es wirklich oft so ist, dass die Leute einfach absolut ergriffen sind und da niemand während des Abspanns aufsteht, sondern die bleiben alle hocken und sogar danach ist noch Ruhe und dann rappeln sie sich auf.
Das kommt selten vor. Also es gibt einzelne Filme, wo ich es auch schon miterlebt habe, dass das wirklich alle sitzen bleiben. Ja, aber auch gerade, also der Producer ist Peter Hartwig, der hat auch Systemsprenger mitproduziert. Ich habe das Gefühl, der hat ein gutes Auge für ein gutes Buch. Also das spricht ja extrem fürs Drehbuch, dass es so intim ist, aber auch dann diese Symbiose zwischen Drehbuch und der filmischen Umsetzung, dass es so gut ist, dass du dann auch nah dran bist und so, ist ja super. Also dann ist die Regiearbeit großartig, ja.
Also ganz große Empfehlung von mir, der läuft sicherlich jetzt noch 2-3 Wochen, hoffe ich.
Noch,
vielleicht 3-4, geht da rein, ist wirklich der Wahnsinn. Natürlich ist emotional sehr fordernd, muss man in der Stimmung für sein. Man muss wissen, also ich habe das neulich auch zu einer Kollegin von uns gesagt, die mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja, nimm dir an dem Tag nichts anderes mehr vor. Also glaub nicht, dass du nach dem Film am Abend noch locker in die Bar hockst und Spaß hast. Das ist wirklich ein Film, den guckst du an, weil du da dich ready fühlst und es sehen willst. Und danach geht's nach Hause und dann wird sich eingekuschelt.
So. Das ist kein Film für ein Double Feature.
Nee, auch nicht. Absolut nicht. Ja, aber große Empfehlung, in Liebe eure Hilde, guckt's euch an. Großartig.
Super.
Thomas, dann wechseln wir doch das Thema zu einem eigentlich auch schweren, aber der Film macht es sehr unterhaltsam. Wir haben beide The Apprentice gesehen.
Ja, mit dem deutschen Untertitel The Trump Story.
Ist es nur im Deutschen so?
Ja, weil also The Apprentice spielt ja auf eine Serie an, bei der unser Freund, der hier auch der Hauptcharakter ist, Donald Trump, der Moderator war, The Apprentice. Und es ist halt sehr doppeldeutig, weil du The Apprentice als Serie hast und die Amerikaner kennen es und halt als Schüler des Roy Cohn.
Ja.
Ja, deswegen. Ich denke mal, die Deutschen haben das gebraucht. Ich glaube, viele wüssten nicht, The Apprentice, damit können viele nichts anfangen. Ist halt nicht unser Abendprogramm. Vielleicht mal ein ganz guter Untertitel.
Ja, stimmt. Ist ja auch wirklich ein guter, weil es einfach nur The Trump Story ist und nicht irgendwie, was weiß ich denn?
The Glorious Rising of the Trump.
Ja, genau, dann so ein unnötig langer Beititel. Ganz, ganz. Wir sollten mal irgendwann eine Sonderfolge über dumme deutsche Untertitel.
Hier zum Beispiel. Hot Fuzz. zwei abgewichste Vollprofis.
Oder hier in meinem, wir nehmen das gerade in meinem Zimmer auf, in meiner WG, und ich habe hier direkt neben uns das Plakat von The Holdovers. Wunderschöner Film, by the way. Ja. Und drunter steht fröhliches Unbehagen. Und ich denke mir so, wie kann man denn, wie oft machen solche deutschen Untertitel ja, den Film so ein bisschen lächerlicher? Also The Holdovers ja. ist so schön. Und hast du so fröhliches Unbehagen. Und es klingt plötzlich wie so ein ZDF-Zweiteiler.
Ja. Holdovers ist halt ein Begriff, den man auch einfach nicht kennt.
Klar.
Aber wie, wie Past Lives hängt hier auch in einem anderen Leben?
Ja, den finde ich noch okay. Aber klingt so ein bisschen Science-Fiction eigentlich. In einem anderen Leben.
Ja.
Weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass hier Perfect Days nicht noch unnötig über. Also ich bin ja wirklich froh um jeden Film, wo die sich das sparen.
Ja, ich glaube, bei Perfect Days liegt halt auch dran, weil es Wenders ist. Und ich glaube, er weiß schon, dass er seinen Film in Deutschland so vermarktet, wie er es will. Weißt du, was ich meine? Also klar, Wenders ist sich ja wahrscheinlich bewusst, okay, mein Titel kriegt jetzt keinen komischen Untertitel. Viele seiner Filme sind ja einfach auf Deutsch und wurden dann ins Englische übersetzt. Das ist halt auch stark, so wie Wings of Desire, halt Himmel über Berlin zum Beispiel.
Ja. Okay, The Apprentice, bring uns doch mal rein.
The Apprentice ist von Ali Abbasi, der Regie geführt hat bei Holy Spider. Das war der Beitrag zum Oscar 2023, glaube ich, aus Dänemark.
Ja.
Für den internationalen Oscar. Haben sie leider nicht gewonnen, aber der Film war auch sehr gut, muss ich sagen. Ich mochte den sehr, über eine Thematik im Iran. Und The Apprentice handelt vom, würde ich sagen, Mitte 20, Anfang 20 Jahre alten Donald J. Trump, der gerade durch das Geld seines Vaters in einen Club von Neureichen oder auch schon älteren Reichen aufgenommen wurde. Er ist so das jüngste Mitglied und bewegt sich so in diesen Kreisen und wird dort durch Zufall von Roy Cohn, einem sehr, sehr, sehr mächtigen Anwalt aus New York City, gesehen und sozusagen unter seine Fittiche genommen, der ihm dann seine wegweisenden Schritte erklären wird, wie er zu diesem Mann, höchstwahrscheinlich zu diesem Mann geworden ist, den wir heute kennen. Gerade was bestimmte Thematiken angeht, von wegen Fake News und anderen Sachen, also wieso er so rhetorisch ist, wie er ist, das wird er sicherlich von Roy Cohn haben und nimmt dann eine Wandlung bis hin zum Moment, als seine erste Biografie erscheint, würde ich sagen, in 1987 ist das. Und so, ich denke mal, der Film umspannt gute 10 bis 15 Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Ja, der Film ist unglaublich vibey. Wie man jetzt, wie mein Opa sagen würde. Also man wird reingeworfen in diesen ganz krassen 70er-Jahre-Look am Anfang.
70s, 80s, New York.
Es ist so krass und irgendwie alles hat schon irgendwie, hat direkt so einen alten Mafia-Look irgendwie. Und auch die Kamera.
Weil, ja, die Kamera ist krass, auch so oft so sehr große Brennweiten, aus Autos gefilmt, auf weit entfernte Wolkenkratzer und man sieht so diese Häuser vorne dran so vorbeiziehen.
Ja.
Und es hat so diesen 70s Röhrenfernseher-Filter auf vielen Sachen drüber, der sich aber auch ändert. Also wenn man den Film am Anfang sieht, ist noch mehr dieses Blumy-mäßige, dass die Lichter noch so ein bisschen diesen Blum haben, also den Blumeffekt, dass es so ein bisschen ausstrahlt. Und das ist später nicht mehr, sondern dann kommt dieser 90s, also 80s, 90s Filter drüber von einfach Fernsehlinien von Pixeln sozusagen.
Ja.
Aber der Film ist also auch musikalisch und was den Style und die Kameraarbeit angeht, großartig gemacht. Das ist krass.
Und gerade wenn man jetzt ein paar Tage länger drüber nachdenkt, ich habe ihn vor 4 Tagen gesehen, merkt man auch, wie unglaublich clever das ist von der Regie, weil der Film an sich, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht auf die Handlung, ist ja letztendlich, du guckst 2 Stunden, ich glaube, es geht über 2 Stunden.
Fast 2 Stunden. Ja.
Guckst du ja Leuten zu, die ja im Prinzip, die reden die ganze Zeit. Es ist ja auch sehr, es ist ja nicht an sich vom Inhalt kein Popcorn-Kino. Du hast ja einfach reiche Leute, die über Anwaltsthemen und Politik labern und Unternehmen. Und es wird die ganze Zeit gelabert. Viel über Geld. Und es ist ja alles jetzt nicht so sexy, was Erzählstruktur angeht. Und deswegen macht der Film das ja so clever, dass er dich auf so einer visuellen und atmosphärischen Ebene so abholt, dass du davon halt schon so geil unterhalten bist. Weil ich bin wirklich, ich habe den mit meiner Freundin geguckt und wir waren beide so danach. Alter, krass. Also du hast, glaube ich, kommen wir gleich noch dazu, du hast gesagt, dir wurde am Ende ein bisschen lang. Bei mir überhaupt nicht. Also der Abspann ging plötzlich los und wir waren so, hä? Also hätte jetzt auch noch 20 Minuten weitergehen können und für uns war das wirklich so ein Joyride irgendwie.
Ich habe halt das Problem, bei solchen Filmen ist halt oft der Spannungsbogen existiert halt nicht, außer du ziehst ihn künstlich rein.
Ja.
Also es gibt wenig, sehr flachen Spannungsbogen. Es gibt zwar einen, der vor allem um die Figur seiner ersten Frau Ivana Trump gespannt wird, würde ich sagen. Die einzige Person in diesem Film, mit der man ansatzweise ein bisschen relaten kann, würde ich auch sagen. Also
absolut,
es ist ja wirklich krass. Roy Cohn ist wirklich ein schlimmer Mensch und boah, Donald Trump ist natürlich ein schlimmer Mensch. Und man weiß, woher er mal bestimmte Werte hat und wie da über Leute und verschiedene Ethnizitäten und wie über Geschlechter und Sexualitäten gesprochen wird, ist krass. Also ist ja auch eine harte Language, würde ich sagen. Und das macht es so schwierig, weil du suchst halt nach dieser Identifikationsfigur, die einfach dem Typen mal eine reinhaut, auch vielleicht nur verbal, es kommt halt nicht vor.
Ja.
Und das ist halt was mir da ein bisschen gefehlt hat, aber ist auch irgendwie logisch gewesen.
Ja, und das macht es ja auch so deswegen spannend.
Deswegen ziehe ich da aber auch in meinem Kopf, ziehe ich da nichts vom Wert des Films ab, weil das ist ja klar.
Ja.
Also, dass dieser Mensch sich nur mit Abschaum rumtreibt, ist ja klar.
Ja, absolut. Also, und da muss man auch jetzt vielleicht direkt mal auf die Performances eingehen. Fangen wir mal kurz bei Sebastian Stan als Donald Trump an.
Ja.
Ist super geil, wie der am Anfang, ist man kurz so ein bisschen überrascht, weil am Anfang redet er auch wirklich nicht, also es sieht nicht danach aus, als würde er krass versuchen, Donald Trump zu impersonaten. Und ich war kurz so, ah, spannend.
Er macht aber eine brutale Entwicklung durch,
finde ich. Und genau, und dann kommt diese Entwicklung und ich denke mir am Ende, ist das satisfying? Also Sebastian Stan schafft es, oder auch die Regie, ihn dabei zu unterstützen, dass er am Anfang noch gar nicht so krass diese Floskeln hat, weil das macht ja auch total Sinn in dem Film. Er lernt dieses Verhalten ja gewisserweise
von Roy Cohn und von anderen. Ja, wie er sich ausdrücken muss. Ja.
Genau, wie er sich ausdrücken muss, wie er sich in Diskussionen verhält, wie er argumentiert. Und dann im letzten Drittel, leck mich am Arsch, das ist ja so krass. Also dann fängt er an, auch wie Donald Trump halt immer sowas wie "We have a tremendous problem" und fängt dann so an, so rum zu säuseln. Cool, ja. Und dann nicht mehr so, oh, das ist einfach krass.
Also mit den Bauunternehmern.
Ja, Wahnsinn.
Da kommen die Bauarbeiter zu ihm und sagen, ja, er hat irgendwie Probleme, seine Raten zu bezahlen. Und er so, no, I don't have a problem paying my debt. Es ist so ein bisschen crazy, muss ich sagen. Aber es ist gut gemacht. Das Problem ist nur, wenn ein Kandidat in diesem Film nicht dabei gewesen wäre, würde ich sagen, Sebastian Stan spielt großartig.
Jetzt kommen wir
aber
mal
der
zum
wird
Punkt.
Halt so dermaßen an die Wand gespielt.
Ja.
Von Jeremy Strong als Roy Cohn.
Das
Jeremy
ist der
Strong kennt man aus
Wahnsinn.
The Succession,
ja,
dieser riesigen, erfolgreichen Serie. Ja, und hier spielt er, also er spielt Sebastian Stan, kommt an die Wand. Das ist krass, weil Roy Cohn, der hat so eine verdammte Ausstrahlung. Wenn das kein fiktiver Charakter gewesen wäre, hätte ich gesagt, den gibt's einfach. Und das, also Roy Cohn ist halt auch eine Figur, die musst du wahrscheinlich sehr gut darstellen. Das ist einfach dieser Typ, der Anwalt von Fat Tony, so dem Mafia-Boss aus New York ist, der jeden Kredithai aus der Scheiße gerettet hat, indem er halt alles unter den Tisch spielt und illegale Methoden verwendet hat, um irgendwelche Wahlen für den Bürgermeisterwahlen und auch bis hoch zum Präsidenten Kontakte hat.
Ja, und der bringt halt den Bad Guy auch so durch. Der hat einfach mehrere Momente, die so krass sind, wo er sich rechtfertigt für das, was er tut, oder wo er Donald Trump erklärt,
ja,
wie das funktioniert. Und er sagt dann auch so, you know, in sports they teach you, don't play the man, play the ball.
Ja.
Well, in life, it's the other way around. You always gotta play the man.
Ja,
und halt
man,
solche Sachen. Und dann geht's ja schon los mit, ich meine, das kann man jetzt ja vielleicht mal spoilern. Es beginnt irgendwann, am Anfang geht's darum, dass Donald Trumps Dad die Klage am Hals hat. Weil die vermieten ja, also muss man kurz jetzt einordnen, die haben ja die Trump Village, im Prinzip ist ja einfach nur Real Estate. Das heißt, die haben Wohnungen vermietet. Und da wurde ihnen vorgeworfen, dass sie im Prinzip jetzt mal runtergebrochen Schwarze benachteiligen. Also, dass sie die Wohnung nicht vermieten, obwohl sie vermieten sollten, müssten. Und dann haben sie eine Klage am Hals. Und da geht's ja eigentlich los.
Genau, und da setzt halt Roy Cohn direkt an.
Und dann geht's direkt los, dass dann auch irgendwie die Richter unter Druck gesetzt werden. Oder sie treffen sich plötzlich im Café mit dem Chef von,
Staatsanwalt war das, glaube ich. Oder der Staatsanwalt of New York war das.
Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und dann macht er den so fertig und sagt, ich hätte hier noch eine Aufnahme, wie du deine Frau betrügst.
Pure Erpressung. Und er macht halt auch, gerade in diesem Fall, mit, wo er ansetzt bei dem Vater, bei den Schulden, wo er sagt, nee, ihr unterdrückt nicht die Schwarzen, sondern es ist eine Unterdrückung von euch, dass ihr euch selbst nicht aussuchen dürft, für wen ihr vermietet.
Ja.
Und das ist halt natürlich nicht wahr. Aber in Donald Trump, man sieht so in seinen Augen, es passt. Und die beiden haben auch sowas Physisches.
Absolut.
Also, also vor allem Cohn sucht schon die Nähe. Und ich glaube, es gefällt auch, also hat Donald Trump auch gefallen, dass er jemanden hat, so eine Art Vaterfigur, weil sein Vater ist, so wie er hier dargestellt wird, auf jeden Fall nicht der beste Fall, den man sich vorstellen kann, wenn man so abgesehen von Donald Trump die Geschwister anschaut, wie mit denen umgegangen wird am Essenstisch, weil man eben nicht Geld macht, sondern, was heißt Geld macht, aber weil man halt eben nicht im Real Estate ist, sondern Pilot geworden ist in seinem Leben.
Stimmt, ja. Also zum Kontext, der eine Sohn wird vom Vater mehr oder weniger enterbt, weil er nur Pilot geworden ist.
Er sagt zu ihm, du bist Busfahrer in der Luft oder sowas.
Fliegender Busfahrer.
Fliegender Busfahrer. Ja. Und er mutet ihn so praktisch so richtig. Also er lässt ihn einfach raus aus diesem Gespräch und das ist krass.
Ja. Das ist richtig krass. Auf jeden Fall nochmal kurz die Betonung, Jeremy Strong als Roy Cohn, das ist also für mich muss das eine Oscar-Nominierung sein, es muss.
Ja, also und vor allem ist auch seine Stimme, krass, wie er das rüberbringt, so dieses toxische, es ist krass, ja. Und auch, man muss sagen, Maria Bakalova ist auch großartig, ja, als Ivana absolut. Trump. Wie gesagt, die einzige ansatzweise Identifikationsfigur, obwohl sie natürlich diese ganze Geschichte mit Daddy Donald so ein bisschen nutzt, um so ihren Vorteil auch so ein bisschen zu erhaschen. Man merkt es gerade in diesem Bruch, dass sie am Anfang nicht wirklich Interesse an ihm hat,
ja,
aber irgendwann vielleicht für sich selbst merkt, dass sie halt diese Modekette aufbauen will und vielleicht was bringen würde, wenn man sich da so ein bisschen anhängt, habe ich so das Gefühl.
Ja, ja. Also
ich denke mal, auch eine Person muss auch ein bisschen so sein, wenn man mit Donald Trump, wie man ihn heute kennt, zusammen ist, muss man, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen so sein. So auch sehr auf Erfolg bedacht und auf das Äußere so, dass man zeigt, dass man Geld hat und so weiter. Und als das Ganze kippt, weil Donald Trump unberechenbar ist, muss man sagen, als das Ganze kippt, da merkt man, wie gut sie spielt, finde ich. Und ja, nicht nur, wie Maria Bakalova das spielt, sondern wie auch Ivana Trump spielen musste, weil sie halt 4 Jahre lang am Ende der Ehe einfach eine Rolle spielen musste, ne?
Jo.
Also das ist großartig. Da gibt es 1, 2 Szenen, die sind der Hammer. Also wo sie wechselt, wo man irgendwie dieses, eine Schauspielerin spielt, eine Schauspielerin schon fast, ist krass. Ja. Also das fand ich richtig stark.
Ja, also von allen mega stark und dann kommt eben Jeremy Strong nochmal extra raus. Und da, genau, da, so der, die große Pointe des Films ist natürlich, dass Roy Cohn ihm irgendwann, also Donald Trump irgendwann erzählt, er hat so diese 3 Rules of Winning.
Ja.
Und dann, oder es wird auch oft dieses Narrativ aufgemacht, a winner is a killer. Also diese beiden Wörter werden gleichgesetzt. Man ist entweder Killer oder Loser. Auf jeden Fall gibt es dann halt schon relativ früh im Film die Szene, dass Roy Cohn erklärt, ja, erste Regel, du musst immer attackieren, attackieren, attackieren.
Ja.
Zweite Regel, du musst immer alles denyen, also alles, was dir vorgeworfen wird, einfach immer bestreiten.
Ja.
Und die dritte Regel war,
dass du, wenn du verlierst, niemals zugeben, dass du verloren hast.
Genau. Und jetzt guckt man sich mal Donald Trumps ganze Reden an während der letzten US-Wahl, als er dann verloren hatte. Ja, ja, muss man ja nicht weiter weitersprechen eigentlich. Es ist wirklich, und da sitzt du halt einfach im Kino und ich krieg da einfach dieses schelmische Lachen dann aus dem
Gesicht. Ja, genau. Also man merkt auch deutlich,
nicht mehr raus.
Man hat bei mir auch deutlich im Saal gemerkt, dass die Leute schon lachen müssen bei bestimmten Sachen, weil du einfach weißt, absolut, der Typ ist halt einfach eine Ente so. Und also das fand ich auch vor allem interessant, dass der Film halt ursprünglich ja von Trump-Supportern mitfinanziert wurde. Und als sie dann gemerkt haben, dass der Film gar nicht so Trump-positive ist, dann auch schnell wieder weg waren.
Mhm.
Aber da sind Gelder drin von Leuten, die diesen Film lieber nicht hätten machen sollen.
Und Donald Trump persönlich wollte ihn ja auch noch aufhalten.
Er wollte ihn noch aufhalten, ja.
Stimmt. Hat halt nicht geklappt, wie auch. Aber ja, er hat sich dann auch ausgesprochen, dass es doch alles nicht, dass es, und er hat jetzt auch gesagt, es ist halt einfach ganz schlimmer Rufmord und ja, alles Fake,
wahrscheinlich die, alles Quatsch. Die zweite Regel, einfach alles abstreiten. Er sagt ja wahrscheinlich, das stimmt nicht und so.
Und ja, er hat es sehr platt abgefertigt.
Genau.
Er hat einen Tweet geschrieben, meinte, es ist alles gelogen, alles Fake, alles Effekthascherei und Rufmord. Ja, also guckt den euch an. Ich fand ihn unfassbar unterhaltsam. Ich fand auch im Kino war, wie du ja auch gerade angeteased hast, eine sehr krasse Stimmung einfach. Die Leute haben einerseits gelacht und dann war man auch wieder so einfach so kopfschüttelnd. Also es war sehr viel Reaktion im Publikum.
Ja.
Und das fand ich toll bei dem Film. Also es gibt Filme, da hast du das Gefühl, das Publikum ist einfach sehr passiv. Mhm. Man schaut und nimmt es auf und auch alle sehr privat. Bei The Apprentice habe ich das Gefühl, da ist im Kinosaal, da ist Leben drin.
Ich glaube, weil jeder aber auch so ein bisschen selbst darstellen will, dass er das nicht feiert, was da passiert. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das hat was schon auch tief Psychologisches, dass die Leute dann machen, haha, oder pff, was ist das, mäßig. Also so eine Reaktion, um den anderen im Saal zu zeigen, dass man das jetzt lächerlich findet, was da gerade passiert.
Voll.
Und
ich glaube auch,
ja. Ich finde, was ich noch sagen wollte zu Musik, ist, ich hasse das, wenn du sowas machst und du hast 80er, 70er bis 90er und es kommen viele so sehr bekannte Lieder, was da teilweise ist. Also es gibt so ein, zwei Songs, die einfach, okay, die kennst du für diese Zeit, aber ich finde es geil, dass die Lieder gewählt haben, die jetzt man nicht unbedingt in der breiten Masse kennt, die aber halt diesen absoluten Vibe versprühen und das dann in den Score so eingebaut haben.
Ja, ja.
Okay, und da gibt es so diese Transition-Shots von New Yorks, großartig. Ja, also wirklich, wirklich stark. Und es gibt wirklich Szenen, die, also diese Interviews, die kannst du, die gibt's in echt. Also es können im Film werden Interviews von ihm und seiner Frau oder Ex-Frau eben gemacht. Und diese Videos gibt's halt in echt, weil das normale Videoaufnahmen waren und die haben das so gut nachgespielt, wenn man das eins zu eins vergleicht, das ist krass.
Es gibt ja das ganz Bekannte, wo er da interviewt wird zu seinem Bauprojekt, kurz bevor irgendwie der zweite Trump-irgendwas-Tower fertig wird. Ja. Und er sitzt da und die Moderatorin sagt, was würden Sie denn tun, wenn sie plötzlich all ihren Wohlstand verlieren würden, ihr ganzes Vermögen, dann sagt er halt, und er sagt mit so einem Lachen, kann ich ja immer noch Präsident werden. Ja. Und dann macht der Film auch einfach schön so eine kurze Pause irgendwie, also er lässt es so in der Luft hängen.
Genau,
und das ist natürlich so, der Moment, wo du so schmunzeln musst.
Er sagt so, I would run for president, just kidding. Und man merkt aber, in dem Moment ist, glaube ich, was in ihm gebrochen.
Ja.
Und er hat gemerkt, warte mal, es könnte vielleicht sogar sein, auch wenn es dann noch gute 30 Jahre ging. Und ich finde, dann schließt der Film halt an diesem Punkt, wo er diese Biografie geschrieben bekommt. Die Biografie heißt irgendwas mit Money, ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. The Art of Making Money oder sowas.
The Art of Money? Ist es die Art, sowas mit die Kunst?
The Art of Business.
Nee, the Art of the making, Deal.
The Art of the Deal. Ja, The Art of the Deal.
Also Gott, da wird jetzt hier ein hingestammelt.
Making Business sozusagen.
Ja, the Art of the Deal.
Und dass das halt der Punkt ist, an dem du merkst, okay, ja, jetzt hat er seine Biografie. Und dann bist du dir aber bewusst, weil wir in 2024 sind, der Typ war schon Präsident, hat dann verloren, seine Atzen aufs Kapitol gestürzt und runnt jetzt wieder für Präsident. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und dass das, also diese Katharsis für uns als Zuschauer, die bleibt halt aus, ne? Also
klar.
Vielleicht muss man dann in 5 oder 10 Jahren nochmal einen Film über sein Leben machen, in der die Katharsis dann halt ist, ja, Donald Trump ist halt einfach tot. So. Weißt du, was ich meine? Das ist krass.
Das ist halt auch so heftig an dem Film, weil du gehst dann raus nach 2 Stunden, in denen der Film ja so viel krassen Shit erzählt
schlimme
hat.
Sachen auch,
schlimme ja, Sachen schlimme aufgedeckt Sachen. Hat. Und dann gehst du raus und irgendwann sagt der eine zu anderen so, ah, Moment mal, da ist er ja noch, das ist ja vor 30 Jahren gefühlt.
Ja also sieben, der, das war 87, also ich glaube, das Buch kam 87.
Ah ja, also. Okay. Und dann denkst du, der macht ja noch weiter. Also der Film reicht ja. Du denkst so, Alter, was ein Arschloch.
Ja, was ein Arschloch, ja.
Und Punkt vor allem,
es passiert ja noch so viel in der Zeit dann, ja. Wie viel Einfluss der dann noch gewonnen hat. Weil in dem Film merkt man vor allem den Einfluss in New York und leicht über die Grenzen von New York hinaus. Aber er muss ja einen viel größeren Einfluss noch sammeln, um über ganz Amerika da seinen Einfluss zu verbreiten. Und irgendwie, ich fände es dann doch nochmal interessant, mal zu sehen, ob es möglich ist zu analysieren, wie er diesen Dorn in der Gesellschaft so getroffen hat, dass so viele ihm das einerseits glauben und dass er genau diese Themen anspricht, ist ja eine Kunst, theoretisch. Also, weil er kann ja nichts. Er kann ja nichts. Er ist ja auch nicht gebildet. Und das Ding ist halt, dass er eigentlich eine Kunst daran, diese Gesellschaft so anzugreifen, an der Stelle, wo sie angegriffen werden wollen, glaube ich.
Mhm.
Und das wäre dann vielleicht in einem späteren Biopic, dass auf jeden Fall immer noch hart genug ist, dass du Donald Trump nicht magst, wäre es nochmal interessant zu sehen.
Mhm. Ich sehe auf jeden Fall jetzt Donald Trump-Videos anders. Also ich meine, jetzt die Tage auch wieder reingeguckt halt in Daily Show und alles Mögliche.
Ja.
Und halt so die, ne, was ist gerade der neueste Wahlkampf-Tee?
Ja, jetzt hat er gerade Harris Lager als Müllabfuhr beleidigt und ist dann auf der Bühne mit einer Müllweste aufgetreten.
Genau, er ist jetzt
The Garbage Man of America.
Und dann habe ich dieses Video gesehen und konnte halt nicht anders, als wieder an den Film zu denken. Und das ist halt echt krass. Also der Film bringt dich jetzt in so eine Lage, dass du wirklich denkst, wie könnt ihr überhaupt die Diskussion aufkommen lassen, weil alles, was in diesem Film gezeigt wird, die kleinste Szene, wo der halt irgendeine Scheiße sagt, müsstest du ja schon gehen, okay, weiß jetzt nicht genau, was ich von dem Typ noch halten sollte, wenn du nur 2 Minuten siehst, aber du würdest direkt sagen, niemals würde ich den
als Präsidenten wählen.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Also es muss doch ausreichen.
Und ich meine, wir sind jetzt 3 Tage vor der US-Wahl. Gerade heute ist der 2. November.
Hm.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Wir werden diese Entscheidung leider nicht treffen, mittreffen
absolut,
können.
Absolut, ja. Ja, ich glaube, da lassen wir diesen Film stehen. Guckt ihn euch an, macht irre Spaß auch. Und ja, ist also für alle, die halt irgendwie Bock, ich verstehe Leute, die sagen, boah, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf so US-Wahlkampfzeugs, es hängt mir alles zum Hals raus.
Nee, klar, also, aber so viel Politik ist da auch nicht drin.
Nee, genau, es geht ja auch nicht um Politik. Und ich finde, es ist schon ein Muss, wenn man halt irgendwie halbwegs noch dabei ist und sich für diese Sache interessiert und wie das da abgehen kann. Mit
und der ist auf jeden Fall auf der großen Leinwand richtig geil.
Ja.
Also ich glaube, der ist auch bestimmt ein Film, der beim Streamer sehr gut laufen wird, weil er sich einfach halten wird, solange Trump irgendwie präsent ist. Aber ich glaube, der war auf der Leinwand sehr, sehr geil.
Hast du gerade präsent oder Präsident gesagt?
Beides. In einem.
Präsident.
Solange Donald Trump noch ein Präsident
ist. Solange er noch Präsident ist. Okay, uff. Mal gucken, wann uns das Lachen dieser Folge im Hals.
Ich hoffe mal, dass das sehr schnell stagniert,
ja,
mit dem, dass er im Thema ist.
Okay. Lass uns doch noch kurz drüber reden, was jetzt so in der nächsten Woche auf uns zukommt. Weißt du schon, was du dir anschauen willst, die nächsten Tage? Was hypt dich gerade?
Lass mich mal kurz überlegen. Ich finde, Anora ist ultra interessant. Cannes-Gewinner. Einfach die Geschichte einer, ich weiß nicht, was genau ist sie?
Sie ist Stripperin.
Stripperin.
Oder Pole-Dancerin.
Ja, Pole-Dancerin, die an einen jungen Russen kommt, der vor allem eine Frau sucht, die Russisch spricht, und sie endet dann bei ihm sozusagen in seinem Haus und die beiden nähern sich an und es kommt dann scheinbar so weit, dass sie heiraten, was aber mit der Familie in Russland nicht so d'accord ist, würde ich mal sagen. Aber ich finde der, also ich habe bis jetzt nur den Trailer gesehen, ich bin gespannt, wie der aussieht. Der hat eine brutale Energie. Also ich habe das Gefühl, es ist wieder so ein, der zielt auf so ein sehr junges Publikum ab, wie so ein Triangle of Sadness so ein bisschen. Ich hoffe aber, dass sie es nicht so aufspannen wie Triangle of Sadness und so auf der Nase servieren, worum es geht. Aber ich glaube schon, dass da eine ordentliche Thematik, also auch politische Thematik hinten dran sein wird.
Ich habe auch unglaublich viel Gutes über den Film gehört. Jetzt so aus den üblichen Kreisen, die wir uns irgendwie so angucken. Also sei es FilmkritikerInnen, die wir gut finden oder auch jetzt einfach im Kino. Er lief tatsächlich auch schon vor 3-4 Wochen mal in einer englischen Sneak.
Ja.
Und auch da haben mir dann Leute erzählt, dass sie es richtig, richtig gut fanden. Ich habe auch gehört, dass, ich weiß nicht, spricht man sie Mikey Madison oder Mickey Madison aus?
Mickey.
Dass die auch eine absolut heftige Performance abliefert und da auch schon viel geredet wird mit, muss Oscar nominiert werden. Und generell Sean Baker ja auch, der ja auch gerade so ein bisschen sehr beliebter Regisseur ist, so nach Florida Project, ja. Und was war der andere?
Red Rocket.
Und ja, also ich habe unglaublich viel Hype jetzt gehört. Keine Ahnung, gestern irgendwie gesehen, dass Robert Hofmann dem auch eine 9 von 10 gegeben hat.
Ja, das ist krass,
ja. Und ja, also der Hype ist real und den werde ich mir auf jeden Fall auch so früh wie es geht angucken.
Und bei dir, was steht bei dir noch an?
Ich glaube, bei uns beiden steht da noch an The Room Next Door,
ja,
haben wir noch nicht gesehen.
Das ist der Goldene Löwe.
Genau, also im Prinzip haben wir jetzt, wir hatten jetzt schon den Goldenen Bär von der Berlinale, wir hatten jetzt die Goldene Palme von Cannes mit Anora.
Ja.
Und jetzt
auch. Und der Goldene Löwe von Pedro Almodovar. Das ist, glaube ich, immer ein sicherer Hafen für einen guten Film.
Ja, also das Almodovar ist so ein bisschen so eine Filmnerd-sichere Bank irgendwie, dass man den sich angucken will.
Ja.
Genau, da weiß ich noch gar nicht so viel drüber.
Ich weiß nur, dass ich die SchauspielerInnen ultra mag. Tilda Swinton ist großartig, Julianne Moore auch. Und vor allem, ich mag John Turturro auch.
Wer ist das nochmal?
Der hat bei Transformers 1 zum Beispiel mitgespielt.
Jetzt reden wir doch noch über Transformers.
Ja, man muss ja auch mal über.
Wahnsinn.
John Turturro ist ein großartiger Schauspieler, der immer wieder leider nur kleinere Rollen kriegt, habe ich so das Gefühl.
Naja, auf jeden Fall The Room Next Door werden wir sicherlich ansehen. Bei mir auch noch ganz oben, super interessant, Riefenstahl, also die Dokumentation über. Ah ja, Thomas zeigt mir gerade ein Bild des Schauspielers.
Er hat auch bei Batman mitgespielt.
Ja.
Beim 22er Batman spielt der Falcone.
Ja. Auf jeden Fall, Riefenstahl hat auch viel, ja, weiß nicht, ob man es Hype nennen soll, aber es wird viel drüber geredet.
Ja.
Ganz kurz, es geht um Leni Riefenstahl, die ja selber unglaublich viel Archivmaterial gesammelt hat, über sich selber sozusagen, über ihre ganze Arbeit. Und um das kurz einzuordnen, sie selber hat ja immer gesagt, Sie wusste von nichts damals in der NS-Zeit. Sie war einfach nur Filmemacherin, zufällig die Lieblingsfilmemacherin von Adolf Hitler. Aber sie selber sei ja überhaupt nicht politisch Nazi motiviert gewesen. Sie hat das alles überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Sie hat einfach nur ihr Ding gemacht. Sie ist auf keinen Fall Nazi und sie hat niemals was verbrochen. Und jetzt kommt eigentlich der absolute Kunstgriff. Ich weiß nicht, wer ist der Regisseur? Andres Weil hat dieses Archivmaterial gesichtet. Das muss so viel Arbeit gewesen sein. Einen Film daraus gemacht, der jetzt ja ironischerweise zeigt, der eine Frau zeigt, die versucht klarzumachen, dass sie kein Nazi ist, während man sich dieses Bildmaterial anguckt, was offensichtlich zeigt, dass sie Nazi ist.
Ich glaube auch, es ist immer sowas, wenn man jemanden vorwirft und sagt, du bist Nazi und die Person sich zu sehr verteidigt, weil sie sich zu sehr angegriffen fühlt, dann weiß man auch schon eigentlich, was los ist. Ja. Und vor allem, wenn du in der Zeit, wie war das, an Hitlers Geburtstag hatte sie die Premiere organisiert für ihren Olympiafilm, glaube ich, als Geburtstagsgeschenk sozusagen.
Ja, und genau, der Film entblößt anscheinend vieles, ist auch ganz schön tough. Also auch da kommen jetzt Leute raus und sind so, boah.
Ja, vor allem die Archivaufnahmen sind wahrscheinlich halt auch krass. Mhm. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Quentin Tarantino ein großer Fan von ihrer filmischen Arbeit ist. Mhm. Sie wird auch mehrmals zum Beispiel in Glorious Bastards wird sie mehrmals erwähnt auch. Man kennt sie international auf jeden Fall.
Ja. Ja, wahrscheinlich wird dann natürlich auch wieder diese Diskussion aufgemacht, kann man da jetzt die Kunst von der Person trennen, was ich immer ultra schwierig finde. Deswegen, ja, ich will den Film auf jeden Fall sehen. Ich glaube, das ist sehr sehenswert. Und als letztes habe ich noch einer, der geht wahrscheinlich ein bisschen unter, weil der läuft auch zum Beispiel bei uns im kleinsten Kino. Der heißt Hypnose. Und Hypnose ist, wenn ich es richtig weiß, aus Norwegen, genau, ein norwegischer Film, der im Prinzip eine ganz kreative Satire ist. Also es geht um um ein Liebespaar, was gleichzeitig ein Geschäftspaar ist. Die haben irgendwie ein Startup zusammen oder irgendeine Firma, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und die sollen zu irgendeiner Convention hingehen oder zu irgendeinem Meeting, wo die was pitchen.
Ja.
Ne, und die müssen irgendwie, das ist halt ein wichtiger Termin für die, da geht es jetzt um viel. Und sie will noch so eine Hypnosetherapie machen, weil es da eigentlich um Frauengesundheit ging und sie will jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie bei der Hypnose sich therapieren lassen will. Ich glaube, das Rauchen aufhören oder irgendwas.
Ja, also irgendwas, was nichts damit zu tun hat.
Genau, eigentlich. Es hat nichts damit zu tun und die Hypnosetherapie geht schief. Also da kommt jetzt halt dieser sehr fiktive Teil des Films. Es ist halt einfach so ein Setup. Und anstatt, dass sie sich das Rauchen abgewöhnt, verliert sie alle gesellschaftlich konventionellen Hemmungen.
Okay.
Und dann entsteht die Satire. Dann gehen die also zu diesem Gipfel und sie hat halt einfach, gibt überhaupt keinen Fick mehr, auf gut Deutsch.
Ja.
Ob's,
wie man sich verhält.
Genau, wie man sich dann verhalten muss, was ihre Rolle ist, ne, Geschlechterrollen.
Ja.
Wie ist ihre Rolle gegenüber diesen mächtigen Leuten, die da über ihr Unternehmen entscheiden, was weiß ich. Und soll sehr geil sein. Und ich glaube, er geht ein bisschen unter gerade. Ich meine, gut, ist halt auch einfach nur ein kleiner europäischer artsy-Film. Der kriegt jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit, aber ich glaube, der kann was. Und wenn ich Zeit habe, würde ich den auf jeden Fall sehr gerne sehen. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge was darüber.
Jo, ich würde noch eine Lanze brechen für einen Film, der heißt Langue étrangère oder bei uns in Deutschland heißt der Tandem. Mhm. Und zwar habe ich den auch auf der Berlinale gesehen. Und der handelt von Fanny und sie nimmt an einem Schüleraustausch von Straßburg nach Leipzig teil.
Moment, der Film hat auch einen ganz netten deutschen Beititel, ne?
Der heißt Tandem, in welcher Sprache träumst du?
Ja.
Genau, sie macht einen Schüleraustausch von Straßburg, also in Frankreich, im Elsass, nach Leipzig und trifft dabei auf Lena. Lena kommt aus Leipzig. Und das Verrückte ist, sie spielt sozusagen mit typischen Konventionen, würde ich sagen. Lena aus Leipzig ist sehr aktivistisch und sehr links unterwegs. Würde ich sagen. Also sie bewegt sich in einer aktivistischen Gruppe auf jeden Fall. Und Fanny wächst in so einem typischen elsässischen Familienkonzept auf, bei dem in der Schule vor allem auch der Rassismus immer noch an der Tagesordnung ist. Wahrscheinlich ist das ziemlich überspitzt, aber also so. Und dann clashen diese zwei Welten sozusagen. Und die beiden teilt halt das Problem, dass beide die andere Sprache, wie man beim Schüleraustausch kennt, nicht so ultra gut kann. Und dann geraten die in diese unterschiedlichen Familien rein und zwischen den beiden entwickelt sich aber mehr als nur Freundschaft, würde ich sagen. Und das ist richtig, richtig großartig. Ich fand den richtig gut. Also krass. Der ist krass konzipiert Und der zieht dich richtig rein durch so Familienkonstellationen, dass halt du bist, du fühlst immer diese Fremdscham. Du sitzt da und du verstehst nur so Teile der Sprache und die andere Familie, die schreien sich an und streiten sich, obwohl da die Austauschschülerin am Tisch sitzt. Und das ist sehr gut gespielt. Und es ist halt vor allem ein Film, der durch die Sprachebene brutal wirkt, wie auch in Anatomie eines Falls oder so, der sich einfach in der Übersetzung nicht gelohnt hat.
Ja.
Weil einfach das Wichtige ist dieses Englische, das Deutsche und das Französische. Und ist einfach ein super Coming-of-Age-Film. Also den würde ich vor allem für Jugendliche auch super empfehlen. Bei mir waren letztens zwei im Kino, die haben an der Kasse gefragt, was sie sich angucken sollen. Habe ich den empfohlen, weil der ist mir wieder eingefallen. Ich hatte den schon fast vergessen, dass ich den gesehen habe. Und die sind dann auch rübergegangen. Ich glaube, die haben sich gefreut.
Nice.
Also
Kinomitarbeiter ja. Thomas hat ganze Arbeit geleistet.
Ganze Arbeit. Ja, der ist von Claire Burger. Und der lohnt sich sehr, ja. Also
da schieben wir natürlich noch nach, weil du gerade über Sprachen geredet hast. Als wir über The Apprentice geredet haben, wir haben das irgendwie so ein bisschen, wir haben es gar nicht herausgearbeitet, aber wir haben beide den Film im Original geguckt
ja. Und
geben natürlich auch die strenge Empfehlung raus. Schaut den auf jeden Fall auf Englisch mit deutschen Untertiteln, weil, ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht haben ja auch die SynchronsprecherInnen tolle Arbeit geleistet, aber du kannst halt einfach das, was wir so beschrieben haben, wie geil Jeremy Strong Roy Cohn spielt und ja. Auch diese Sprache von Donald Trump in Form von Sebastian Stan. Das muss man dann halt einfach im Original sehen, weil du nimmst dem Schauspieler ja wirklich die Hälfte der Arbeit weg, wenn du den übersetzt guckst. Also
ja, sicher. Ich denke aber, also dass der Synchronsprecher Björn Schaller von Sebastian Stan, der spricht ihn schon lang, auch bei dieser ganzen Marvel-Sache, der war ja der Winter Soldier. Ich glaube schon, dass der was kann.
Safe,
ich tatsächlich auch mal sehr interessant zu hören, wie er ihn verkörpert hat. Weil es ist ja doch schwierig, weil jeder von uns kennt halt Donald Trump in der Stimme, die er spricht.
Ja.
Und das fände ich tatsächlich mal interessant. Und ja. Sebastian Stan sollte man auf jeden Fall auf dem Radar behalten, weil es kommt noch ein Film nach Deutschland, es dauert noch ein bisschen. A Different Man von A24.
Mhm.
Da spielt er auch unglaublich großartig. Also Sebastian Stan hat sich, glaube ich, so ein bisschen losgelöst von diesem, dass alle ihn als Winter Soldier kennen, was ihm, glaube ich, auch ganz gut tat, dass er nicht der Hauptcharakter, aber einer der Hauptcharaktere war.
Mhm.
Und jetzt macht er echt gute kleinere Filme, finde ich super.
Ich finde auch, der ist ein sehr guter. Aber auf jeden Fall, unabhängig davon, ob die deutsche Version auch sehr nice ist, ist, glaube ich, The Apprentice ein super Beispiel für einen Film, den man einfach im Original 100% sehen sollte.
Ja.
Wie eigentlich alle Filme, glaube ich, unserer Meinung nach. Aber
100%.
Bei dem ganz, ganz stark. Ja, ich glaube, dann haben wir ordentlich was abgedeckt heute. Nochmal an euch da draußen natürlich der Aufruf, wenn ihr eine Idee habt, boah, die zwei Typen arbeiten im Kino, ich wollte ja schon immer mal wissen, wie das und das funktioniert, oder ich will die mal fragen, in welchem Film wird am meisten Popcorn auf den Boden geworfen.
Oder welche Credits sind die besten,
genau.
Oder bei welchen Credits sollte man doch eher gehen.
genau, wie funktioniert es, eine Show zu schreiben? Keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, egal ob technisch oder ulkig, dann schreibt ihr uns auf Instagram oder irgendwie. Schauen wir mal noch, wie gut man an uns da rankommt. Und ihr kommt einfach jeden Tag ins Kino.
Genau, ihr kommt einfach vorbei und wir haben da so eine kleine Box, da werft ihr dann euren Zettel rein zu den Sorgenfresser,
genau.
Wo dann draufsteht, wo befindet sich denn beim Europa Cinemas Intro die Stadt Freiburg?
So, auch zum Beispiel. Vielleicht klären wir sowas. Jetzt machen wir richtig gute Cliffhanger. Also ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt aus unserem Kinoalltag, dann nehmt gerne teil an diesem Podcast. Dann können wir nämlich bei der nächsten Episode einfach auch so ein bisschen aufgreifen, was ihr euch vielleicht gewünscht habt. Oder ihr seht irgendeinen Film und denkt, boah, den haben Thomas und Dominik bestimmt nicht auf dem Schirm. Den will ich jetzt empfehlen. Dann freuen wir uns natürlich auch. Also wir freuen uns generell, wenn ihr mit aktiv seid und uns Inputs gebt. Schönes Feedback. Feedback zu unseren Engelsstimmen. Leider könnt ihr uns nicht sehen.
Ja, aber es ist vielleicht auch besser so.
Ja, Thomas sieht,
Thomas
sieht für das, dass er heute noch nichts gegessen hat, unfassbar gut aus.
Ich habe hab ausgeschlafen, muss ich sagen. Aber ihr könnt uns ja sehen, wenn ihr dann vorbeikommt.
So, immer schön ins Kino gehen, in das Kino, was wir nicht verraten, aber ihr wisst sowieso.
Das mit der schönen Leuchttafel.
Das mit den schönen Leuchttafeln. Fragt nach Thomas und Dominik. Und dann sehen wir uns im Kino oder hören uns hier.
Ja, oder wie man bei uns sagt, bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.